Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 257. Podcast-Folge. Es ist Montag, der 12. August und der HSV hat sein erstes Heimspiel hinter sich gebracht. Für euch am Mikrofon sind
Lasse
und Nando. Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön. Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Nach der ersten Standortbestimmung zum Auftakt der Saison letzte Woche waren wir nicht nur gespannt, wie sich der HSV zu Hause präsentieren wird, sondern natürlich auch, wie die anderen Mannschaften nach dem ersten Spieltag performen. Lasse, du hast dir als Vorspeise vor unserem ersten Heimspiel am Freitag Kaiserslautern gegen Fürth angeschaut. Da war die Ausgangslage sehr interessant, denn der FCK gewann sein Auftaktspiel in Ulm knapp mit 1-2. Fürth hat es zu Hause mit dem anderen Aufsteiger, Preußen Münster, zu tun, gewann 3-1. Jetzt könnte man sagen, irgendwie logisch, dass die beiden dann im direkten Duell 2-2 gespielt haben. Aber ja. War das Spiel so ausgeglichen wie das Ergebnis?
Ja, kann man schon sagen. In der Anfangsphase war Lautern etwas aktiver und offensiv bemüht. Und die Vorstöße, die Fürth hatte, waren aber meist sehr gefährlich. Und Kral hat in der Anfangsphase ein überragendes Spiel gemacht, hat da wirklich alles rausgefischt, das war sehr gut. Wie es dann immer oft so ist, macht am Ende nicht die Mannschaft, die bemühter ist, das Tor, sondern die Mannschaft, die die Chancen da besser reinmacht, gerade in der zweiten Liga ja meistens. Und in der 26. Minute schlägt der Fürther Torwart einen hohen und langen Traumpass Richtung Futkoi. Der nimmt ihn im Strafraum an, dann kommt Heuer zur Hilfe, der Verteidiger will helfen und stempelt Futkoi. Erst wird die Szene weiterlaufen lassen. Ich frage mich, wie man das nicht sehen kann, weil das war wirklich, es ist im Lehrbuch, wenn du danach guckst, ist das ein Stempeln. Und dann hat der VAR aber eingegriffen und es gibt Elfmeter und Julian Green macht ihn souverän rein. Dann kam wieder eine Druckphase von Lautern, aber Fürth erzielt das 2-0 durch Futkoi und dementsprechend durch die vielen Szenen gab es dann 8 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit und Hanslik macht nach einem gut gespielten Freistoß das 2-1 für die Lauterer. Also geht's mit 2-1 in die Halbzeit und in der 84. Minute macht Ragnar Ache dann als Joker das 2-2. Ich finde auch verdient, da Lautern in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft war, ohne sich jedoch riesig viele Chancen herauszuspielen. Aber die Chancen, die Lautern dann hatte, haben sie auch reingemacht, so wie das Fürth in der ersten Halbzeit gemacht hat. Mhm. Also kann man schon sagen, insgesamt war es dann schon ein ausgeglichenes Spiel.
Ja, klingt doch passend.
War auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel, also war sehr unterhaltsam.
Ja, so klingt das. Also wenn es hin und her geht und dann ist das ja meistens immer ganz schön anzuschauen, wenn das Herz nicht dran hängt. Mein Herz hing an dem Spiel, was ich mir angeschaut habe, auch nicht. Ich habe einfach in Abwesenheit von Lars mir sein Spiel gezogen, nämlich Nürnberg gegen Schalke. Schalke hatte zum Auftakt so überragend dominiert und mit dem 5-1 und die 3-1 Niederlage gegen Nürnberg ist erstmal so eine große Überraschung. Die führten zur Halbzeit mit 1-0 und hatten 7-0 Torschüsse. Natürlich, kurz vor der Halbzeit, der Platzverweis gegen Schallenberg, der wiegt dann erstmal schwer, aber Nürnberg war so passiv in der ersten Halbzeit, dass für mich Schalke das Ding eigentlich konzentriert runterspielen kann. Stattdessen kriegen sie einen Doppelschlag nach der Pause, liegen 2-1 hinten. In der 67. Minute wird dann durch den Platzverweis gegen Jander die numerische Überzahl des Clubs aufgehoben. Dennoch legt der FCN nach zum 3-1 und Schalke vergibt diverse Chancen. Und ich glaube, diese überraschende Niederlage, das wird Königsblau insbesondere nach dieser dominanten ersten Halbzeit richtig nerven. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung für das Spiel unseres HSV, was wir jetzt im Detail analysieren wollen. Denn wir waren nicht so überrascht, ob der Aufstellung von Steffen Baumgart, denn trotz des Transfers von Rechtsverteidiger Hefti war eigentlich klar, dass ohne personelle Notwendigkeiten unser Trainer die Mannschaft und auch im Grunde die taktische Ausrichtung aus dem Auftaktspiel gegen Köln wieder aufbieten würde. Und lasse vorab mein Gefühl ist, wir werden heute eventuell die Aussage parallelen zum Köln-Spiel etwas überstrapazieren. Da müssen wir vielleicht unserer Hörerschaft uns jetzt vom Vorwege entschuldigen. Ja. Denn im Grunde begann das Spiel unseres HSV ähnlich wie das gegen Köln. Hertha von Beginn an bemüht, uns hoch zuzustellen, attackierte uns immer wieder, insbesondere über die rechte Seite, wo Jatta erneut die gesamte Linie zu bespielen hatte. und der HSV suchte zu Beginn die richtige Positionierung. Mir ist aufgefallen, dass wir in unserem Zentrum zu Beginn immense Abstimmungsprobleme hatten, zumindest aus meiner Sicht, denn die Raumaufteilung, die wir da hatten, waren sechs unserer Spieler im Zentrum zwischen der Mittellinie und dem 16er der Berliner. Da haben wir uns selbst ganz viel Raum genommen und Hertha nutzte diesen freien Raum, um uns über die Flügel zu attackieren. Und man sieht diese Schwierigkeiten des V auch so ein bisschen in den statistischen Werten in dieser Anfangsviertelstunde. Wir hatten immens wenig Ballbesitz, knapp 35% gewonnene Zweikämpfe und auch deutlich weniger Angriffsaktionen pro Minute als unser Gast und, sehr untypisch für Baumgart, kaum Pressing. Also Berlin hatte 16 Ballkontakte oder Ballaktionen, bevor wir störend aktiv eingegriffen haben. Hingegen ließ Berlin gerade mal 5 Aktionen am Ball unsererseits zu, bis sie angefangen haben, uns zu attackieren. Aber, und wir auch gegen Köln, der HSV geht in Führung. Aus dem Zentrum heraus schaffen wir die Verlagerung auf die rechte Seite, auf Jatta. Der lässt Duziak stehen, mundgerechte Flanke, Königsdörfer in wirklich allerbester Bobby-Glatzel-Manier aus dem Rücken des Verteidigers wegschleichend den Ball einnicken, 1-0. Richtig gut, hat für mich aber bis hierhin zumindest optisch den Spielverlauf etwas auf den Kopf gestellt, auch wenn man sagen muss, Hertha hatte keine wirklichen Chancen. Die haben nicht wirklich was kreiert, waren aber optisch klar die spielbestimmende Mannschaft aus meiner Sicht. Nach dieser 11. Minute, nur eine Minute später, muss Königsdörfer eigentlich mit seiner breiten Brust, die er haben muss, nach 3 Toren in 2 Spielen, direkt abschließen bei der nächsten Strafraumaktion und nicht nochmal versuchen abzulegen. Aber ab diesem 1-0 ging alles nur noch über Königsdörfer, der wirklich überragend aufzog und für mich da der Unterschiedsspieler war. Der hat die Bälle vorne festgemacht, war stark im Offensivpressing und von den Berlinern überhaupt nicht zu stoppen. Der initiierte dann auch diesen sensationellen Angriff in der 26. Minute, wo er Muheim perfekt steil schickt und Reis muss den Querpass von Muheim verwerten. Ernst pariert den stark, aber es muss das 2-0 sein. Gucken wir wieder ganz kurz in den Y-Scout-Report, sehen wir, das ist gemäß Expected Goals die größte Chance im gesamten Spiel mit 0,54. Das ist halt schon mehr als eine Großchance. Das ist diese sogenannte 100-prozentige. Aber trotzdem, mit der Führung im Rücken, trotz weniger Ballbesitz, hatten wir mehr Spielkontrolle. Hertha musste das Pressing aufgeben in dieser zweiten Viertelstunde der ersten Halbzeit, während der HSV jetzt deutlich präsenter war in der gegnerischen Hälfte und dann eben mit einer Passgenauigkeit von, das ist überragend, 96%. Du kontrollierst, wenn du den Ball hast, das Spiel. Karabetz übernahm mehr und mehr Kontrolle in den Offensivaktionen, war daneben Königsdörfer der Garant für eine vielbeschäftigte Berliner Defensive, was eben auch unserer Mannschaft das Wegverteidigen der Angriffsversuche der Herthaner deutlich vereinfachte. Unsere Mannschaft war trotz weniger Ballbesitz jetzt im Spiel und ich war auch wirklich guter Dinge, Lasse, nach diesen 30 Minuten, wir legen jetzt noch ein Tor nach.
Ja, die Chancen waren noch da. In der 32. Minute kam Dompe gut links durch, legt auf Karabetz in der Mitte ab und dann kann der lange nichts draus machen, war aber auch jetzt nicht so leicht, muss man sagen. Also wenn er den reinmacht, ist es auch ein gutes Tor. Auf der anderen Seite war es dann Bakriata, der Duciak da, wo Duciak ihn nur durch einen Foul stoppen kann. Daraus resultiert dann ein Freistoß, der auch sehr gefährlich wird und zu einer großen Chance führt. Ich weiß nicht, aus Bakriata bin ich irgendwie nicht schlau geworden in der ersten Halbzeit. Er war irgendwie offensiv immer hui, defensiv aber leider auch echt anfällig in der 40. Ja. Minute. Da wird er düpiert. Also wirklich, wie er da von 2 Spielern mit so einem leichten Doppelpass komplett, also der Spieler kommt, dribbelt ihn aus, Bakker kommt nicht hinterher, dann versucht Bakker ihn zu stellen, dann fühlt er einfach auf den nächsten Spieler, da haben sie Bakker also wirklich richtig alt aussehen lassen. Eigentlich untypisch, weil er defensiv ja eigentlich immer relativ stabil ist und immer seine Probleme in letzter Zeit eher offensiv hatte, aber in der Phase, da bin ich als Bakker, ich wurde nicht schlau aus ihm aus der ersten Halbzeit. Irgendwie, er war immer bemüht, aber da waren auch einige Aktionen, wo ich gesagt habe, oh Bakker, das war schwierig, gefährlich. Und wenn ich dann so zum Halbzeitfazit komme, finde ich aus Stadionsicht, hat mir die erste Halbzeit des HSV gut gefallen. Wirkte sehr seriös und abgeklärt, finde ich. Klar, die ersten 10 Minuten gebe ich dir recht, da ist Hertha etwas besser ins Spiel gekommen. Aber ich fand Hertha jetzt auch nicht so gefährlich in den ersten 10 Minuten, dass man jetzt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat.
Ja, absolut.
Ja, und offensiv kam ab dem Moment ja quasi gar nichts mehr von Hertha. HSV hat defensiv so gut gestanden und das so gut gemacht, dass sie Hertha einfach komplett aus dem Spiel genommen haben, in meinen Augen. Man hatte jederzeit das Gefühl, dass wir alles im Griff haben. Wenn man etwas Negatives suchen möchte nach dieser ersten Halbzeit, finde ich, ist, dass wir halt nur ein Tor gemacht haben, weil ich habe mir auch geschrieben, die Chance von Reis muss rein. Das ist, Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, und dann, ich glaube, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, dann ist das Spiel auch durch, wenn wir in der ersten Halbzeit 2-0 führen. Also so so arrogant bin ich jetzt mal und sage, ich glaube nicht, dass Hertha dann noch zurückkommt. Ja, nach der Halbzeit konnte Hertha dann diesen positiven Eindruck leider nicht anknüpfen und kam, ich habe mir aufgeschrieben, anders aus der Kabine. In den ersten 15 Minuten hatte man einen Ballbesitzwert von 31% und stand so extrem tief, ich habe das mal im Y-Scout nachgeguckt, verglichen mit dem Köln-Spiel, es war vergleichbar mit dem Köln-Spiel, als Vergleich, die Average Formation Line, also wie hoch die Abwehr steht, war Ende der zweiten Halbzeit 52 Meter, Beginn der zweiten Halbzeit 35 Meter. Und das waren so Werte, die wir auch in Köln hatten, roundabout. Und wenn man sich jetzt den PPDA-Wert anguckt, den du auch schon erwähnt hast, nochmal für Leute, die es vielleicht nicht wissen, das ist der Wert, der besagt, wie viele Aktionen lässt der HSV für den Gegner zu, bevor er eingreift. Also wann startet quasi das Pressing. Und Ende der ersten Halbzeit hatten wir 11,2 Aktionen bei Hertha zugelassen. Und in der Phase zwischen der, also in der Phase roundabout 46. bis 60. Minute 57 Aktionen, bevor wir überhaupt ins Pressing gestartet sind oder überhaupt eingegriffen haben. Und das ist zu viel, sorry.
Das ist im Grunde das, was das Wort Passivität aussagen möchte.
Genau, richtig, ja. Ja, exakt. Und ich habe jetzt mich so auf die Statistikwerte hier gestoßen und einen letzten Statistikwert habe ich noch, um jetzt die Leute vielleicht nicht zu sehr zu überfrachten, aber das ist, Attacks per Minute ist 0,6. Das ist der höchste Wert, der im gesamten Spiel Hertha hatte und das war Beginn der zweiten Halbzeit. Also man hat gesehen, der HSV ist wirklich sehr passiv in die Halbzeit gestartet und ich habe extra nochmal jetzt, wie gesagt, bei Y-Scout nachgeguckt, ob, um das zu verifizieren, dass was ich gesehen habe, auch mit den Statistiken zusammenpasst und es passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Also es passt genau dazu. Also es ist auch kein Trugschluss, sage ich mal, ne? Und wenn der HSV, das Ding war, wenn der HSV mal nach vorne kam, dann waren die wenigen Chancen, die man hatte, auch gefährlich. Also Beispiel Miro Muheim in der 50. Das kann schon das 2-0 sein. Der schiebt den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei. Mit Glück geht der rein. Also die Qualität der Chancen, wenn sie dann zu Ende gespielt haben, waren auch gut. Nur es waren einfach viel zu wenig Entlastungsangriffe. Und insgesamt strahlte Berlin in dieser Phase, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, finde ich, viel mehr Offensivgefahr auf. Ohne dabei, wieder die Parallele zu Köln, du hattest eben schon davor gewarnt, ohne wirklich jetzt Hochkaräter rauszuspielen. Also etwas vergleichbar, wie gesagt, mit Köln. Und eine Riesenchance hatte Hertha aber, das war, als Gechter einen Ball Volley an den linken Außenpfosten setzt. Und wenn der reingeht, dann bin ich mal gespannt, was dann passiert, wie das Spiel dann läuft. Also wir wissen, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt, aber ich würde behaupten, wenn das Tor reingeht, dann wird es ein schwieriges Spiel für den HSV. Ja, und Hertha wurde halt stärker und der HSV versuchte tief zu stehen und hat dann versucht, durch Nadelstiche das 2-0 zu setzen. Hat sich diese Herangehensweise noch geändert innerhalb der nächsten zweiten Halbzeit oder blieb es dabei?
Ja, meine Notizen zur letzten halben Stunde der zweiten Halbzeit sind arg dünn. Ich will vielleicht nur zwei Punkte aufgreifen. Also zum einen, was du über Jatta in der Defensive gesagt hast, wo du nicht schlau draus wurdest, so ging es mir auch. Weil man muss vielleicht Jatta zugestehen, dass er doch sehr alleingelassen wurde auf der rechten Seite, dadurch, dass wir sehr zentrumsorientiert gespielt haben, was man dann teilweise im Fernseher auch oder ich vorm Fernseher sehen konnte und dann natürlich auch, und da bin ich sehr dankbar, dass wir diesen Y-Scout-Report haben, weil wir da dann auch das, was wir subjektiv wahrnehmen, dann mit einem Analysetool dann auch mal übereinanderlegen können. Aber wir sind wieder bei den Parallelen zu Köln und das zieht sich wie ein roter Faden so ein bisschen. Du hast vollkommen recht, das Gefühl hatte ich auch. Machen wir das 2-0, geht diese taktische Marschroute erste Halbzeit so, zweite Halbzeit so auf, aber wir machen es nicht. Und dass wir diese Passivität, die du eben noch dargestellt hast, auch mit den Statistiken, die ziehen sich weiter durch und ich will das mal eben auch nochmal mit ein paar Zahlen bewerten, weil spielerisch kann ich jetzt nicht viel zum HSV sagen, es wurde immer weniger. Wir haben in der letzten halben Stunde des Spiels zwei Torabschlussversuche des HSV, die mit 0,01 XG gewertet werden. Dazu gehört schon der sensationell geschossene Freischuss von Feray, weil eben weite Distanz, der klatscht an den Pfosten in der 85. Minute. Das wäre es gewesen, erneut. Ne?
Ja,
es
ist und wieder ganz ehrlich, Konjunktiv. Wir reden über ein komplett anderes Spiel, Nando. Wenn das Ding reingeht, sagst du, oh, das war souverän. Und,
ja, klar.
Geil. Aber er geht halt nicht rein, sondern er fliegt raus. Und das ist halt, ja, so naheliegend Leid und Freude im Fußball beieinander. Das ist schon Wahnsinn.
Aber es ist genau dieser Konjunktiv, den du eben angesprochen hast. Machen wir das 2-0 durch Reis, wäre Hertha wahrscheinlich am Ende macht Hertha aber früh das 1:1 mit ihrem Pfostenschuss. Wer weiß, wie sich das Spiel dann dreht. Und genauso reden wir jetzt bei Fehrer darüber. Geht dieser Freistoß rein, es ist ein Traumtor. Wir sagen, cool, souverän runtergespielt, Körner gespart, whatever. Am Ende ist es aber so, wir hauen den Freistoß in der 85. an Pfosten und kassieren im direkten Gegentor ein dummes und absolut vermeidbares Gegentor zum 1:1, weil es einfach nur schlecht verteidigt ist.
Ja.
Das ist nicht gut gespielt und dann geht eine solche Taktik einfach nicht auf. Hertha wollte insbesondere in der Schlussviertelstunde unbedingt den Ausgleich, gab 5 Torversuche ab und jetzt kommt das Problem. Sie generierten aus diesen 5 Torversuchen 0,71 ihrer insgesamt 0,97 Expected Goals. Das heißt, Hertha dreht auf und wir haben nichts entgegenzusetzen, keine Entlastung. Baumgart hat sich bemüht, mit einigen Wechseln in der zweiten Halbzeit einen neuen Impuls zu setzen, aber es verpuffte alles wirkungslos, weil er weiter auf Defensive gesetzt hat und Hertha auch nicht ein Signal gegeben hat, jetzt nochmal zustechen zu wollen. Heftig für Jatta ist eine Umstellung auf eine echte Fünferkette, in der Meffert weiterhin der zentrale spielende Libero bleibt, flankiert von Hatzikadunic und Schonlau, Heftig rechter Verteidiger mit weniger Offensivdrang als Jatta, Muheim bleibt links. Okay, hat sich nichts geändert, heißt weiterhin defensiv. Dann wechselt er El Fadli für Ramos, Ramos rein, Meffert drückt auf die 6, Ramos geht auf die Innenverteidigung. Es bleibt die defensive Fünferkette. Am Ende stehen wir beim Stande von 1:0 für uns mit 6 Defensivspielern auf dem Platz, haben Selke vorne fürs Umschaltspiel, Balde mit Tempo auf dem Flügel, beides verpufft. Feray ist der einzige kreative Spieler im Zentrum. Der kann alleine ohne Unterstützung überhaupt nichts reißen. Und diese Hoffnung zu haben, auf einen Umschaltmoment, um das 2:0 zu machen, ist mir persönlich viel zu wenig und am Ende ist dann das Unentschieden das gerechte Ergebnis. Der Unterschied zum Spiel gegen Köln war wirklich am Ende das Ergebnis, weil wir gegen den FC eben 2 Tore gemacht haben in der ersten Halbzeit. Ja. Aber im Grunde ist das für mich ein Abziehbild des ersten Spiels und das werden wir gleich noch vertiefen, aber vorab an dich die Frage, Lasse, ist das Spiel aus deiner Sicht mit dem Unentschieden in Ordnung und vor allem, was mich brennend interessiert, weil ich nicht im Stadion sein konnte, wie hat das Stadion, insbesondere die Nordtribüne, auf die zweite Halbzeit und das Ergebnis reagiert? Das habe ich im Fernseher so nicht mitbekommen. Es war gefühlt sehr leise.
Ja, die Stimmung war jetzt nicht besonders negativ. Da habe ich jetzt in den Anfangsjahren von Tim Walter und besonders davor schon ganz andere Sachen im Block erlebt. Also, das ist nicht im Ansatz vergleichbar. Die HSV-Fans sind demütig geworden und man ist geduldiger geworden. Das ist Fakt. Also das kannst du auch niemanden absprechen. Aber besonders überschwinglich und anfeuernd war die Stimmung jetzt auch nicht. Also ich fand das Spiel insgesamt von Anfang bis Ende eher schwach als Heimsupport. Mag vielleicht auch daran liegen, dass wir einen neuen Capo haben und der sich vielleicht erstmal mit der Kurve ein bisschen so einspielen muss mit seinen Leuten. Ne? Aber insgesamt, also weiß ich nicht, habe ich nach dem Spiel gedacht, fürs erste Heimspiel, war das irgendwie, habe ich mir mehr erwartet. Ich dachte, da sind die Leute vielleicht ein bisschen mehr angezündet. Mag vielleicht natürlich auch an der Passivität der Mannschaft gelegen haben, dass der Funke nicht wirklich übergesprungen ist. Ne? Erste Halbzeit war es eher positiv. Da war ich, wie gesagt, auch echt positiv angetan, weil ich gedacht habe, ja, es ist nicht der Walter-Ball, klar. Aber es ist halt seriöser und abgeklärter. Und wenn wir so spielen, dann rechne ich uns gute Chancen, um, ich sag's einfach, wie es ist, um den Aufstieg aus. Weil das einfach wirkt sehr erwachsen. Das ist so typisch, wie so eine Mannschaft spielen muss in der zweiten Liga, um aufzusteigen. Und zweite Halbzeit dann leider nicht mehr.
Und dazu kommen wir gleich nochmal im Detail. Wir sprechen halt viel über diese Parallelen zum Spiel gegen den FC. Es ist auch im Grunde der einzige Vergleich, den wir haben.
Ja.
Wir können, glaube ich, auch die Mannschaftsstärke von Köln und Hertha vergleichen. Wir haben beide Mannschaften sehr hoch eingeschätzt vor der Saison hier im Podcast. Und wir müssen natürlich jetzt mal über die zweite Halbzeit en Detail sprechen. Und dazu hat unser Coach Bürger einen interessanten Take für uns.
Moin in die Runde. Jetzt nach 2 Spielen gegen andere Top-Mannschaften haben wir jetzt das Spielsystem von Baumgart gesehen, dieses 5-4-1, was eigentlich aus meiner Sicht viele Facetten und Möglichkeiten bietet, aber halt auch das Risiko, was mir jetzt aufgefallen ist, sowohl gegen Köln als auch gegen Hertha, dass man sich in der zweiten Halbzeit viel zu passiv agiert. Man lässt die Außenverteidiger, die kommen nicht mehr richtig nach vorne. Heißt, du wirst, ich glaube nicht, dass es ein 4-5-4-1 sein soll, sondern es soll eher ein 3-5-2 sein. Aber man lässt sich halt zu doll zurückdrücken. Heißt, dass man in diesen in der zweiten Halbzeit keine Phasen hast, wo du länger Ballbesitz hast, wo du die Möglichkeit hast, ein Umschaltspiel zu spielen mit vielen Spielern, womit auch der Gegner, also beziehungsweise hier Hertha, in die Pflicht genommen wird, auch Spieler in die Defensive zu investieren. Und deswegen würde mich mal auch interessieren, wie seht ihr dieses defensive, stabile Aufbauen und stabil stehen als Wirkungsmittel gegen andere Top-Mannschaften? Denn ich glaube, das ist eine Waffe, die wir jetzt gegen andere Top-Mannschaften sehen werden. Aber gegen die kleinen Mannschaften erwarte ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Da erwarte ich schon was anderes. Mich würde sehr interessieren, wie ihr das seht, dieses Defensive und dann versuchen, Umschaltmomente zu setzen. Auch wenn man bedenkt, diese kürzeren Passfacetten, die wir hatten, diese langen Phasen von Ballbesitz, die wir jetzt gekannt haben unter Walter, die sind nicht mehr da. Wie seht ihr das als Waffe gegen jetzt die größeren Mannschaften?
Ich denke, Bürgers Frage, die er sich stellt, wie wir das als Waffe sehen oder wie wir dieses taktische Konzept sehen, die beschäftigt uns viele, insbesondere eben nach dieser erneuten zweiten Halbzeit im zweiten Spiel in Folge. Lasse, vielleicht mal vorab, wie gehst du grundsätzlich mit der zweiten Halbzeit gegen Hertha zu Hause um, wenn man jetzt den Vergleich mit Köln auswärts sieht? Ist das etwas, wo du sagst, damit kann ich leben?
Na, mir war die zweite Halbzeit insgesamt schon zu passiv. Ich hatte ja letzte Folge gesagt, dass man Hertha schon etwas kommen lassen sollte, da sie nicht so richtig gut in Form sind, aber eine Balance wichtig ist, da Hertha ja auch die einzige Qualität besitzt mit den Spielern, dass sie immer ein Tor erzielen können, hat dann ja am Ende sich auch bewahrheitet. Und wenn du 2-0 führst, kannst du es gerne so machen, aber ich finde, eine 1-0 Führung ist zu knapp, um sowas durchzuziehen. Und wenn man Baumgart und Meffert jetzt glauben darf, war es nicht so geplant, dass man so wenig für Entlastung sorgen kann. Der Plan war, sich zurückzuziehen und dann Räume freizumachen, die man dann kontern kann. Und was mir die ganze Zeit im Hinterkopf rumschwirrt, ob es vielleicht auch eine Fitnessfrage war. Vielleicht ging es nicht anders. Vielleicht war die Mannschaft platt oder irgendwelche Faktoren haben dafür gesorgt, dass die Mannschaft gesagt hat, wir müssen das jetzt so spielen, weil wenn wir es anders versuchen, geht's schief. Aber irgendwie, es war direkt nach der Halbzeit, wie ich es eben an den Statistikdaten ja schon genannt habe, da muss die Mannschaft eigentlich Körner haben. Da kannst du ja so ein bisschen 15 Minuten regenerieren. Und gefühlt, finde ich, es finde ich passt immer ganz gut, das zu beschreiben, habe ich ganz überlegt, wie ich das am besten beschreiben kann, dieses Spiel. Der HSV hat ein paar Gänge runtergeschaltet, um den Gegner zu locken, ist dann aber stecken geblieben und konnte nicht mehr hochschalten.
Ja, finde ich gut, was du sagst, und auch der Punkt mit den Körnern. Wenn wir am zweiten Spieltag nach einer vollen Vorbereitung keine Körner mehr haben, dann gute Nacht.
Genau, das kann ich mir nämlich nicht vorstellen.
Das kann nicht sein. Ich würde das erstmal wegwischen.
War nur so eine offene Frage, ja.
Ich finde die Frage aber berechtigt, weil der HSV eben nicht in der Lage war, hochzuschalten. Und ich will auch auf Bürgers Aussagen Bezug nehmen mit den Aussagen der Spieler und des Trainers, die du eben auch schon angesprochen hast. Denn die sind ein bisschen ambivalent. Schonlau sagt, es gibt sicherlich Parallelen zur vergangenen Woche. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, in der Hertha kaum Ideen hatte, wie sie angreifen sollen. Wir müssen auf 2-0, vielleicht sogar 3-0 erhöhen. Meffert, wir haben uns nach der Führung defensiver hinten reingestellt, um die Räume zum Kontern zu nutzen. Das war teilweise so geplant. Wir wollten aktiv weiterspielen, haben wir nicht so gut hinbekommen. Wir hätten mutiger auftreten müssen. Es war ähnlich wie gegen Köln. Und jetzt kommt's. Natürlich wird die Frage auch unserem Trainer gestellt. Und der antwortet auf den Vergleich zum Spiel gegen Köln wie folgt. Der widerspricht und sagt, nein, er sieht das nicht so. In Köln haben wir viele Bälle weggeschlagen. Diesmal haben wir in der zweiten Halbzeit versucht, besser zu spielen. Wir hatten 3-4 gute Umschaltaktionen, die individuell nicht gut ausgeführt wurden. Und was mich an dieser Aussage, an der Aussage unseres Trainers stört, ist, Lasse, dass wir zwischen der 46. und 60. Minute knapp 21% unserer Bälle lang gespielt haben oder eben weggeschlagen haben. Da widerlegt die Statistik schon die Aussage des Trainers und auch die Aussage, dass wir gute Aktionen hatten, die aber individuell nicht gut ausgeführt wurden. Die Aussage kennen wir aus der Vorsaison von Steffen Baumgart. Und ich habe den Eindruck, er macht es sich hier etwas zu leicht. Er kennt die Probleme, hat aber die Lösung noch nicht gefunden. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, man muss am zweiten Spieltag anders mit solchen Fragen umgehen oder siehst du das anders?
Ja, ganz so kritisch bin ich nicht. Ich denke schon, dass es vielleicht etwas anders geplant war und zweiter Spieltag, es ist auch noch nicht alles verloren und er muss sich natürlich auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich denke nicht, dass er sagen könnte, ja, wir haben total verkackt, wir wollten das eigentlich total anders machen, aber es hat gar nicht funktioniert. Das kann er ja nicht sagen. Dann stellt er sich selbst auch so ein bisschen zu sehr in die Schusslinie. Ich denke, er versucht da wahrscheinlich auch so ein bisschen irgendwie Druck rauszunehmen, denke ich mal. Und versucht so ein bisschen, er haltet mal den Ball flach, so nach dem Motto, ne? Aber ja, es ist schon ein bisschen schwierig, da gebe ich dir recht. Es ist, ja.
Ja, weil am Ende stehen wir als Gastgeber, als Heimmannschaft und Aufstiegsaspirant bei 0,05 XG in der zweiten Halbzeit. Insgesamt, im gesamten Spiel, 9 Torschüsse, 3 davon aufs Tor, 3 Torschüsse in der zweiten Halbzeit. Und das ist doch in Summe deutlich zu wenig für die auch selbst definierten Ansprüche der Mannschaft. Also dieser Abfall zwischen erster und zweiter Halbzeit in Sachen Aktivität, also diese Passivität, die eintritt aufgrund dieser unbedingt gewollten Defensive und dem Vertrauen auf die Null zu halten, wird schon gut gehen. Das ist mir ein Stück weit taktisch zu wenig. Ich erwarte da schon mehr vom HSV, auch vom Trainer und von der Mannschaft. Denn die ersten, es waren natürlich nur die ersten 2 Spiele. Und ich sehe uns so zumindest gegen Mannschaften, die aus einer kompakten Defensive heraus ergehen, also gegen die kleinen in Anführungsstrichen, nicht erfolgreich spielen. Also weil für den HSV ist ein Unentschieden gegen solche nominell spielerisch unterlegene Mannschaften kein Punktgewinn. Und ich hoffe sehr, dass wir, und das hast du eben auch angesprochen, dass wir schnell eine deutlich besser ausbalancierte Spielanlage sehen.
Ja, ich glaube auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, also das kann nicht das Mittel gegen jetzt nächstes Auswärts in Hannover, könnte ich mir vorstellen, dass wir es nur mal so versuchen. Und das kann auch erfolgreich sein. Ich zeichne uns da gute Chancen aus. Da kommen wir ja noch zu in der nächsten Folge. Aber gegen Münster können wir so zu Hause nicht auftreten. Das muss da anders sein. Und ich denke aber auch, dass es da Pläne für gibt. Also
wenn ich dann meine Frage nochmal weiterführen kann. Nach den ersten beiden Spielen, die Zweifel sind noch nicht ausgeräumt, aber wir haben noch Hoffnung, dass wir noch mehr als diese Spielidee und Varianz haben, um in der zweiten Halbzeit das besser zu machen.
Genau, und ich finde, es ist auch schwer einzuschätzen. Wie oft haben wir das gehabt, dass wir in den Anfang der Saison gegen Teams gespielt haben, wo wir gesagt haben, boah, nur 1-1 gegen die und am Ende haben die nächsten 7 Spiele gewonnen oder 6 Spiele gewonnen. Hat gedacht, oh ja, eigentlich war das ein 1-1 gegen jetzt Darmstadt als Beispiel doch gar nicht so schlecht. Ne? Also es ist immer auch immer schwer einzuschätzen in den ersten beiden Spieltagen. Was natürlich nicht darüber den Eindruck wegwischt, dass die zweite Halbzeit schon arg passiv war für ein Heimspiel. Das muss man schon sagen.
Bist du also bereit, noch weiter Geduld zu haben, dass eine veränderte Spielanlage mit einem nur ja punktuell angepassten Kader sich noch entwickeln kann im Laufe der Saison? Also du glaubst das schon noch, dass da was passiert?
Das glaube ich schon.
Ich hatte es ja vor 2 Wochen, als ich da war, hier im Podcast und dann jetzt in Urlaub gegangen bin, gesagt, dass ich da immer noch diese Zweifel habe, wie viel da wirklich noch drin ist. Ich bin sehr überrascht über diese veränderte taktische Marschroute. Das ist momentan eigentlich nicht so der Fußball, den Steffen Baumgart spielen lassen möchte oder besser gesagt,
vor allem ist
nicht der Fußball, den er sonst spielen lässt.
Nee, genau. Und es konterkariert ja auch so ein bisschen das, was der HSV immer so gesagt hat. Wir wollen auch, nachdem Bolt gegangen ist, wir wollen unsere Spielweise beibehalten, wir wollen attraktiv spielen. Momentan ist es das nicht. Es ist abgeklärt und es ist ich finde, es ist nicht so wie Augenkrebsfußball, auf Deutsch gesagt, wie Frankreich oder England bei der EM gespielt haben. Ganz auf dem Level ist es noch nicht. Aber wie du gesagt hast, es passt eigentlich nicht zu dem, was du eigentlich mit Steffen Baumgart verbindest. Vor allem dieses gar kein Pressing, plötzlich. Aber ja, es ist also ein bisschen noch gucken in die Glaskugel. Ich bin gespannt, was da noch passiert.
Ich auch.
Weil ich glaube, wie du es gesagt hast, auf Dauer werden wir gegen die kleinen Mannschaften damit nicht erfolgreich sein. Da bin ich bei dir.
Ja, und Steffen Baumgart eigentlich dafür steht, dass er eher Chancen kreiert und dafür auch gerne mal ein Gegentor einfängt. Ja. Jetzt haben wir gegen Hertha 1,23 XG erspielt. Das dürfte der niedrigste Wert seit langer, langer Zeit gewesen sein. Aber das warten wir es ab. Es war der zweite Spieltag. Wir haben gegen 2 starke Mannschaften gespielt. Wir haben in Köln gewonnen. Am Ende fragst du auch nicht nach dem Wie, wenn du die 3 Punkte hast, denn Fußball bleibt ja ein Ergebnissport.
Genau, das ist es.
Jetzt hast du gegen Hertha einen
Punkt
geholt.
Deshalb war der Freistoß ja so ärgerlich, dass der daneben geht von Ferrei. Das ärgert mich immer noch.
Aber es sind halt 4 Punkte nach 2 Spielen. Es ist ein guter Start. Du hast nicht verloren. Du sahst nicht komplett blöd aus. Es fehlt noch ein bisschen die Balance. Nach 2 Spieltagen muss man das vielleicht noch zugestehen. Und den können wir eigentlich.
Ein Punkt habe ich noch. Ist mir gerade jetzt eingefallen. Du musst bedenken, dass Selke und Glatze ja beide verletzt sind. Vielleicht ist es auch ein Plan von Baumgart zu sagen, okay, meine beiden besten Zielspieler und Stürmer, die sonst vorne drinstehen, sind beide nicht wirklich hundertprozentig fit. Ich mache erstmal am Anfang der Saison auf ruhig. Und wenn die beiden dann wieder da sind, dann versuche ich immer offensiver zu werden. Das kann ja auch ein Gedankengang sein.
Wobei sich die Spielweise eigentlich mit Glatzel und Selke verändern dürfte. Die sind ganz andere Typen als Königsdörfer in der Spitze. Aber ja, das ist natürlich noch eine Variable, die noch nicht gegriffen hat. Insbesondere Bobby Glatzel ist sicherlich jemand, der ein Spiel nochmal komplett verändern kann in seiner gesamten offensiven Balance. Da sind wir sehr gespannt und schauen jetzt, wie gewohnt, zum Abschluss unserer Spielanalyse auf unsere Kategorie des Man of the Match.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Jetzt kommt wahrscheinlich von mir der schlechteste Cliffhanger, den es gibt, denn mein Man of the Match stand schon nach der ersten Halbzeit fest und die zweite konnte nichts daran ändern. Aber ich bin sehr gespannt, wen du gewählt hast, Lasse.
Ich habe mich erneut für Daniel Fatli entschieden. Das war wieder eine sehr engagierte Leistung, die er da im Mittelfeld gespielt hat, gezeigt hat. Und ich finde, das ist echt ein echter Zugewinn für unsere Mannschaft.
Okay, Fatli bei dir und wir sind heute erneut zu zweit. Ich ersetze sozusagen Lars, aber sowohl Lars als auch Bürger haben uns ihre Favoriten zukommen lassen und wir sind alle sehr gespannt, auf wen ihre Wahl gefallen ist.
Moin in die Runde und viele Grüße. Ich bin sehr gespannt, was ihr so für Diskussionen anstellt rund um das Hertha-Spiel, wie eure Auffassung ist, was ihr aus dem Spiel ja so mitnehmt für die nächsten Wochen und freue mich auf die Folge. Eine Meinung zum Hertha-Spiel habe ich natürlich, die ich mit euch teilen will und das ist mein Man of the Match. Das ist in dieser Woche Daniel Fatli, Neuzugang, zweites Pflichtspiel für den HSV und ich finde, er zeigt jetzt schon eine Präsenz bei uns im Mittelfeld, die eher so wirkt, als sei er schon lange dabei. Ich finde, er ist tatsächlich, zeigt deutlich das, was wir uns erhofft haben von ihm, nämlich, dass er ein echtes Bindeglied zwischen der Abwehr und dem Angriff sein kann. Mir hat gefallen, wie viele, gerade in der ersten Halbzeit, viele Zweikämpfe und Balleroberungen hatte und immer wieder auch dann direkt ins Umschaltspiel sozusagen gegangen ist, beziehungsweise tatsächlich dann dafür gesorgt hat, Angriffe zu initiieren, auch wenn er das dann nicht selber mit, ich sag mal, Schnittstellenpässen macht, aber die Präsenz tut unserem Spiel in der taktischen Grundordnung, die Steffen Baumgart vorgegeben hat, sehr gut und deswegen ist Daniel Fatli mein Man of the Match. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal.
Mein Man of the Match vom Spiel gegen die Hertha, ganz klar Daniel Fatli. Was der an Sicherheit und Struktur in unserer defensive Zentrale bietet, ist schon bemerkenswert. Zumal es für mich auch deutlich wurde, nach seiner Auswechslung fand ich, dass die Hertha immer stärker wurde. Und ich glaube, das lag daran, dass er nicht mehr die Räume dicht gemacht hat, die er vorher dicht gemacht hat. Und deswegen geht mein Man of the Match auch ganz klar, obwohl das dann auch nach seiner Auswechslung schlechter wurde, ist auch ein Zeichen dafür, wie wichtig er ist. Ganz klar für mich Daniel Fatli.
Ja, jetzt stehe ich hier allein auf weiter Flur mit meinem Man of the Match, denn für mich kann es nur Ransford Yeboah Königsdörfer sein, der, als wir noch nach vorne gespielt haben, ein überragendes Spiel gemacht hat. Tor erzielt, Bälle festgemacht, bis auf in einer Situation hat er immer die richtigen Entscheidungen getroffen und es bestätigt mich auch in meiner Meinung von Ramsey in seiner Spielanlage, er ist offensiv als Stürmer oder eben als zweite Spitze zu einem Mittelstürmer hervorragend aufgehoben und kann nebenbei auch noch offensiv auf den Außen agieren. Ich hoffe, das ist die Rückkehr des Spielers, den wir im ersten Jahr nach seinem Transfer zum HSV bewundern durften und deswegen ist Ramsey my Man of the Match und unsere Hörerschaft straft mich Lügen, bestätigt euch, denn sie haben Daniel Fatli mit 27 Punkten zum Man of the Match gemacht, dahinter Sebastian Schonlau auf Platz 2 mit 21 Punkten und dann Jatta und mein Ramsey mit 11 Punkten auf Platz 3. Aber Fatli ist offensichtlich mit seiner Leistung an mir etwas vorbeigegangen. Und damit kommen wir zur ersten Pokalrunde an diesem Wochenende. Der Pokal und seine besonderen Gesetze in der ersten Runde. Es greifen nun auch die Bundesligen erstmals ein, Bundesligisten, noch vor ihrem ersten Spieltag. Für unseren HSV geht es nach Meppen zum Regionalligisten. Wer ab und zu bei unserer zweiten vorbeischaut, hat Meppen sogar schon mal live spielen sehen. ich bisher nicht und auch die Transfers sagen mir, um ehrlich zu sein, gar nichts. Mir ist nur ein Spieler aufgefallen, der hat Meppen verlassen. Der war mir bekannt und das ist Bruno Soares. Der Brasilianer ist mittlerweile 35 Jahre alt, hat immerhin schon 111 Spiele in der zweiten Liga in seiner Vita stehen für Düsseldorf und Duisburg von 2009 bis 2015. Die restlichen Abgänge sagen mir nichts, will ich jetzt hier nicht nennen, lasse Zugänge ähnlich unbekannt für uns oder gibt es da eine Überraschung?
Also es ist kein Dennis Undaff dabei, weil ich denke mal, das ist mit der berühmteste Spieler von Meppen und oder ehemals Meppener, der jetzt bei Stuttgart verlängert hat, Nationalspieler und irgendwie so eine späte Karriere gemacht hat, die irgendwie so ein bisschen so ein Märchen gleicht. Ne? Aber solche Spieler haben wir nicht. Wir haben Leon Dama, der ist von Fortuna Köln gekommen, der Mittelstürmer. Dann haben wir Stefan Rankic, der Innenverteidiger ist von Holstein Kiel 2 gekommen. Und Nikel Toglu ist von Viktoria Berlin gekommen. Also alles keine bekannten Namen, aber das sind so die Spieler, die ich jetzt so als Stammspieler einstufen würde von den Transfers, die gekommen sind.
Also eher Transfers aus dem gleichen Liganiveau,
genau, richtig,
und nichts von oben.
Genau.
Und genauso überraschend oder unbekannt ist der Trainer. Das ist Lukas Beniermann, 34 Jahre jung, war lange Zeit Jugendtrainer und dann von 2009 bis eben heute der Nachwuchskoordinator von Meppen. Es ist seine erste Station als Trainer im Herrenbereich, denn es läuft noch nicht rund. Und das können wir soweit sagen, denn Meppen hat in der Liga 2 Spiele verloren, 1 unentschieden gespielt und ist deshalb heute von Adrian Alipur getrennt, der seit Sommer 2023 Trainer der Meppner war. Ich zitiere hier einmal von der Homepage. Wir bedanken uns bei Adrian Alipur für die knapp einjährige Zusammenarbeit. Er hat gute Ergebnisse in der vergangenen Saison eingefahren und hat einen großen Beitrag zum Erfolg im NFV-Pokal sowie dem Erreichen des DFB-Pokals geleistet. Die sportliche Entwicklung ist allerdings sehr gefährdet. Deswegen mussten wir als Verein handeln und haben die Entscheidung getroffen, ihn von seinem Amt als Trainer zu entbinden. Denn Meppen wurde letzte Saison Zweiter der Regionalliga Nord und hat offensichtlich hohe sportliche Ziele. Das macht die Aufgabe für den HSV schon knifflig, Lasse. Was erwartest du von Meppen am Sonntag?
Ich glaube, die sind dann nicht aufgestiegen, weil es da diese komischen Aufstiegsrunden gibt, ne? Und nur der Erste aufsteigt, oder wie war das?
Genau, nur der Erste.
Ja, nur der Erste, ja. Gibt es da Relegation? Ich weiß es gar nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, es ist nur der Erste. Es ist schon hart bei so einer großen Liga.
Ist hart für die Regionalliga.
Ja, ist schon hart für die Regionalliga bei so einer großen Liga. Und was ohne Frage ist, ist, dass Meppen alles reinwürfen wird, um den HSV ein Bein zu stellen. Also Meppen ist ja fast noch Norddeutschland, würde ich sagen.
Knapp, und, ja.
Ja. Ist an so einer anderen Hansestadt vorbei, deren Namen brauchen wir jetzt hier nicht nennen, dann Richtung Westen, aber man könnte es fast noch als Norddeutschland gelten lassen. Und da wird der Ansporn gegen den großen HSV, sich teuer zu verkaufen, auf jeden Fall spürbar sein. Und ich denke mal, so ein 13.000-Leute-Stadion kann auch schnell zum ekligen Hexenkessel werden. Das haben wir in der ersten Pokalrunde des Öfteren leidvoll erfahren müssen. Außerdem wird der Trainerwechsel, denke ich, eher Vorteile haben als Nachteile, weil die Qualität im Kader ist ja durchaus vorhanden. Das sieht man daran, dass, was du eben erzählt hast, dass sie letztes Jahr Zweiter geworden sind. Also es sind keine Blinden, die haben in der Regionalliga auch schon gut gespielt. Und ja, von daher denke ich schon, dass das schon eine harte Nuss wird.
Ja, das denke ich auch. Ich denke auch, Meppen wird uns voll attackieren. Also der Trainerwechsel muss ja eigentlich eine befreiende Wirkung haben, denn irgendwas muss da ja nicht zusammengepasst haben. Und wenn die Ansprüche so hoch sind, dass man eher untypisch nach 3 Spieltagen den Erfolgstrainer des letzten Jahres austauscht, da muss irgendwas im Argen gelegen haben. Daher wird aber auch genug Druck beim Meppen auf dem Kessel sein, um gegen den großen HSV was zu reißen, um irgendwie das Ruder auch so ein bisschen umzureißen und wieder in die Spur zu kommen. Motivation 200% im Pokal. Meppen kann und wird, glaube ich, attackieren, auf die frühe Führung gehen und dann können wir auch zu unserem HSV kommen, Lasse, denn wie reagiert Baumgart auf so einen Gegner? Kehren wir nach dem Transfer von Hefti, der jetzt ein bisschen Eingewöhnungszeit hatte, zu der Viererkette mit der Doppel-6 und diesem 4-2-3-1 zurück?
Hundertprozentig. Und auch das alles, was wir eben gesagt haben, darf auch keine Ausrede sein. Gerade gegen diesen Gegner, finde ich, werden wir jetzt sehen, das wird interessant, was Baumgart sich ausgedacht hat für Gegner, die jetzt nicht die Qualität haben und vielleicht phasenweise tief stehen, wahrscheinlich auch phasenweise hoch anlaufen werden, phasenweise sich aber auch wahrscheinlich auch mit allen Leuten hinten reinstellen. Stell dir mal vor, die machen durch Zufall eine frühe Führung, dann werden die mit Mann und Maus 90 Minuten verteidigen. Und von daher bin ich schon gespannt, inwiefern Baumgart da jetzt eine Lösung findet. Und ich bin mir, wie gesagt, also da würde ich fast Geld drauf wetten, dass wir da nicht mit der Fünferkette spielen. Ich rechne vielleicht sogar mit einem 4-4-2 mit Doppelspitze oder sowas in der Art. Oder ein 4-2-3-1 oder sowas. Aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht Königsdörfer und Selke vorne zusammen spielen in der Doppelspitze. Ich glaube, Baumgart wird auf volle Kapelle offensiv setzen, um direkt ein Zeichen zu setzen und Meppen direkt die Luft aus den Segeln zu nehmen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir da defensiv agieren. Das würde mich überraschen und auch schocken, ehrlicherweise.
Also auch für mich steht außer Frage, dass Steffen Baumgart umstellen wird. Er hat mit Hefti seinen Rechtsverteidiger bekommen und den wird er spielen lassen. Und Muheim ist sowieso gesetzt. Das heißt, wir gehen zurück zur Viererkette. Wir müssen, glaube ich, Meppen schon im Mittelfeld zustellen. Ich kann mir aber auch im Gegensatz zu dir vorstellen, dass Baumgart von Beginn an dennoch etwas passiver agieren wird und schauen möchte, was Meppen anbietet. Wie kommt Meppen auf uns zu? Wo ergeben sich Lücken und was kann der HSV dann ausspielen? Aus meiner Sicht wird es aber der erste Charaktertest für die Mannschaft und den Trainer, denn ich möchte jetzt die Brücke schlagen zu meiner Frage, die ich vorhin an dich gestellt habe, rund um die Stimmung. Ich habe nämlich den Eindruck, dass je mehr sich Spiele solcher Art wie gegen den FC und Hertha häufen, also in der Spielanlage des HSV, desto eher wird die Stimmung unruhig. Denn der selbstdefinierte Anspruch ist höher und ich glaube auch entsprechend ist die Erwartungshaltung der Fans an guten, überzeugenden Spielen. Ich glaube zwar auch wie du, dass wir Fans dem Trainer und der Mannschaft Kredit einräumen, aber ich glaube, dieser Dispo ist nicht so hoch, wie er zu sein scheint und ich glaube, die Strafzinsen, wenn der überzogen wird, die könnten sehr, sehr, sehr hoch sein, Lasse.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube persönlich, dass Steffen Baumgart schon noch ein bisschen Kredit hat. Ich glaube, so sehr wackelt sein Stuhl noch nicht, auch aufgrund seiner Spielweise. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal gegen Hertha gespielt und Köln, die als Aufstiegsfavoriten mit gelten in der zweiten Liga. Aber das wird jetzt auch, ich will nicht sagen eine Standortbestimmung, es wird auf jeden Fall zeigen, inwiefern wir da auch andere Möglichkeiten haben zu spielen. Wir sind da ja sehr variabel, das haben wir ja schon in den letzten Folgen hier ausgemacht. Und eigentlich sollten wir auch so variabel sein, auch gegen Meppen offensiv ein, zwei, sogar drei Gänge hochschalten zu können, um die dann klar zu schlagen. Aber ja, wenn wir uns jetzt gegen Meppen genauso defensiv anstellen wie gegen im Heimspiel, dann werden die Stimmen, glaube ich, wirklich laut werden und sagen, ist das jetzt wirklich die einzige Spielweise, die wir haben? Und ich glaube, dann könnte es ungemütlich werden, gebe ich dir recht, ja.
Weil am Ende ist es natürlich so, im Pokal zählt auch wie in der Liga, wie immer im Fußball, das Ergebnis. Und wenn du nach 90 Minuten 1-0 gewinnst und das verkrampft hast, wird jeder sagen, aber erstmal die erste Runde überstehen. Erstmal die ersten beiden Spieltage überstehen. Ich habe einfach ein bisschen Sorge, dass dieses, ja, erstmal das überstehen und erstmal das überstehen, irgendwann zu einem Dauerzustand wird und wir gar nicht in das Rollen kommen, was wir vielleicht irgendwo erwarten. Weil wenn wir alle sagen, der Kader ist trotzdem stark, dann erwarte ich auch gegen Meppen ein überzeugenderes Spiel. Und ja, unterschätzen darf man einen starken Regionalligisten nie. Und natürlich werden die alles reinhauen und ich erwarte auch nicht, dass wir 5-0 gewinnen. Ich werde weder ein 1-0 zu schlecht reden, noch ein 5-0 überbewerten. Aber ein Stück weit will ich in der Spielanlage schon sehen, dass wir eine Mannschaft, die zwei Klassen unter uns spielt, trotz ihres Heimvorteils und ihres kleinen Hexenkessels und ihrem Einsatz und dem Spiel des Jahres, dass wir diese Souveränität an den Tag legen, auch mal so einen Gegner vernünftig in die Schranken zu weisen und irgendwo auch mal einen Schritt machen. Denn wir kennen die zweite Liga und auch wenn das jetzt ein Pokalspiel ist, ist es ja trotzdem ein Pflichtspiel, in dem man ins Rollen kommen will, in dem man versuchen will, sich zu finden. Wir müssen anfangen, auch Schritte zu machen, Verbesserungen zu sehen, weil irgendwann wird es dann vielleicht zu spät und das fällt uns am Ende auf die Füße. Ich komme da ein bisschen ins Trudeln, wenn ich an unsere Spielanlage aktuell denke, weil sie mir noch nicht überzeugend genug ist, Lasse.
Also ich glaube, wenn ich jetzt mal eine Einschätzung abgeben würde, ich glaube, wir werden nicht die offensive Spielanlage über die gesamte Saison sehen, die wir gedacht haben von Steffen Baumgart, da bin ich mir quasi sicher. Steffen Baumgart hat sein Spiel angepasst und spielt defensiver und versucht abgeklärter und in Anführungszeichen erwachsener zu spielen. Das finde ich per se ehrlicherweise auch gut, weil ich habe ja oft gesagt, das war ja das, was ich an Walter oft kritisiert habe, dass es mir teilweise zu kopflos war, zu wenig auf den Gegner eingestellt, bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand, meine Busanalogie mit der Brücke. Natürlich ist aber die Wahl gegen Meppen kann nicht sein, sich hinten reinzustellen und dann irgendwie 1-0 im Pokal gegen Regionalligisten zu gewinnen. Und das ist das Problem. Das ist so ein bisschen, was wollen wir und was kriegen wir, aber was ist dann auch realistisch und was bringt am Ende den Erfolg? Wenn wir in Schönheit sterben, dann meckern wir auch wieder alle und sagen, ja, das war jetzt aber auch wieder ein bisschen zu sehr viel gewollt. Warum spielen wir nicht mal erwachsen und abgeklärter? Wenn wir jetzt zu defensiv spielen, dann heißt es ja, wir sind zu passiv. Es ist natürlich auch immer ein bisschen, für einige HSV-Fans machen sich da auch zu leicht. Vielleicht auch wir teilweise, da will ich mich auch gar nicht rausnehmen, weil ich habe letztes Jahr auch gesagt, ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Abgeklärtheit. Natürlich ist es dann am Ende, wenn wir irgendwie mit Rumpelfußball aufsteigen, nicht schön, aber am Ende erfolgreich. Aber ich glaube, gegen Mannschaften, wie gesagt, die mal tief stehen werden, wie es vielleicht auch Meppen macht, wenn sie dann 1-0 in Führung gehen oder vielleicht auch von Anfang an nicht die offensive Gangart wählen, werden wir nicht mit diesem defensiven Fußball besiegen können, weil wir irgendwie auch Tore schießen können müssen. Also von daher, es ist eine schwierige Situation. Ich sehe das nicht ganz so kritisch wie du und ich sehe da nicht ganz so viel Risiko, dass das komplett nach hinten losgeht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Irgendwann werden die Menschen noch unruhig werden, wenn wir nach irgendwie 6 Spielen jedes Spiel irgendwie defensiv spielen und nur unentschieden spielen oder 1-0 gewinnen. Das ist natürlich auch irgendwie dann die Frage des Anspruchs. Man muss aber auch immer überlegen, wie gesagt, dass wir oft genug gemeckert haben, dass der HSV irgendwie zu blauäugig ist. Und jetzt spielt man halt so ein bisschen langweiliger, nicht ganz so viel Spektakel, versucht mehr auf Ergebnisse zu gehen. Von daher hat alles seine Vor- und Nachteile.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich bin vielleicht noch ein Stück weit zu negativ, vielleicht auch, weil ich noch nicht die Identität unseres Spiels korrekt erkannt habe.
Genau, das ist das Problem, glaube ich auch, was so ein bisschen bei den Aussagen des HSV auseinandergeht. Weil wir haben immer gesagt, der HSV hat jetzt wieder eine Identität wie unter Walter. Dann hat man gedacht, ja, Baumgart kommt, spielt, hat mehr Pressing, spielt aber auch offensiv. Aber plötzlich spielen wir doch anders. Und es ist halt irgendwie dann am Ende doch wieder ergebnisorientiert und kannst natürlich sagen, Erfolg ist unsere Identität, aber es ist irgendwie spielerisch momentan jetzt keine wirkliche Linie erkennbar, dass du sagst, wir spielen jetzt irgendwie offensiven Fußball, wo sich die Leute dran erfreuen und wir sie ins Volksparkstadion locken, sondern es ist eher momentan seriös abgeklärt, versuchen den Gegner zu analysieren, dann irgendwie abgeklärt zu schlagen, aber es ist momentan irgendwie, es ist kein euphorisierender Fußball momentan, das stimmt schon. Vielleicht ist das so ein bisschen.
Ja, es muss mich gar nicht so sehr euphorisieren. Ich will einfach erkennen, welche Mittel wir in welcher Situation einsetzen. Mhm. Und das tue ich aktuell noch nicht. Ja, Steffen Baumgart überrascht mich. Und das ist nicht negativ, dass er mich überrascht, sondern er überrascht mich mit einer Varianz im Spiel, die ich prinzipiell gut finde, dass er variieren kann und dass die Mannschaft das auch umsetzt. Aber mir fehlt die Balance.
Ja.
Also es ist mir einfach, wenn wir uns defensiv hinstellen, um uns den Gegner für Umschaltmomente zurechtzulegen, deutlich zu passiv. Das funktioniert in 2 Spielen eigentlich gar nicht. Wenn wir offensiv spielen und unsere Chancen nutzen, dann sieht es seriös und abgeklärt aus. Mir fehlt die Balance.
Ja, wenn
ich weiß noch nicht, wie es sich dann entwickelt, wenn wir natürlich mit voller Kapelle, sprich natürlich Bobby Glatzel vorne, der Zielspieler schlechthin, unsere Torjägermaschine, wenn wir mit ihm spielen, ob sich da nochmal das etwas anders ausbalanciert. Wir wissen noch nicht, was mit Dompe jetzt am Wochenende ist. Der ging ja angeschlagen runter gegen die Hertha. Wir haben auch einige Spieler, die momentan kaum eine Rolle spielen oder gar nicht mehr so stark in Erscheinung treten, wie zum Beispiel Ludovit Reis, der gar nicht mehr diesen Impact im Spiel hat, den wir von ihm gewohnt sind, von unserem Vizekapitän, von unserem Motor. Und ja, vielleicht muss sich das alles noch ein bisschen finden, solange die Ergebnisse stimmen und wir oben dran sind oder vielleicht auch die Tabelle anführen, ist auch alles in Ordnung. Es ist gerade schwierig zu greifen noch für mich.
Ja, ich glaube, am Ende wird das Ziel vom Gaumenrad sein, so eine Halbzeit wie die erste Halbzeit gegen Köln und wie die erste Halbzeit gegen Hertha quasi über 90 Minuten durchzuspielen.
Ja, ja, klar.
Aber scheinbar hatten momentan irgendwelche Faktoren beim HSV, schaffen es nicht, dass die Mannschaft das über 90 Minuten momentan hinkriegt. Und seien wir ehrlich, wenn der HSV so spielt wie die erste Halbzeit gegen Köln und wie gegen Hertha, dann ist das schon richtig gut. Also muss man sagen.
Absolut.
Also dann ist das ganz klar aufstiegsreif, reif, auch im höchsten Maße. Und ich denke mal, ich hoffe, das ist am Ende das Ziel, was Steffen Baumgart hat. Das ist dann am Ende kein Tim Walter offensiv Feuerwerk-Fußball mehr, aber es ist abgeklärter Fußball, der eher defensiv orientiert ist mit vielen guten offensiven Elementen. Und das ist, glaube ich, das, was uns am Ende zum Erfolg bringen wird. Aber wie gesagt, dieses komplett hinten reinstellen und zu passiv werden ist natürlich das, was einem am Ende dann auch das Genick brechen kann.
Und da bleibe ich dann auch immer noch bei meiner offenen Frage aus der vergangenen Saison. Hat die Mannschaft die mentale Stärke,
ja,
hat sie den Charakter, um das wirklich umzusetzen mit dem Trainer, wenn das sein Plan ist? Und ich glaube, diese Fragen werden wir in den nächsten Wochen immer wieder mal erörtern oder vielleicht auch Antworten bekommen aus den Spielen. Und ich glaube, damit können wir zum Ende kommen, denn am Pokalwochenende werden wir nicht gezielt schauen, welches Spiel interessant ist, sondern uns spontan an den Ergebnissen orientieren, die uns vielleicht ein wenig Gesprächspotenzial bieten aufgrund von Überraschungen. Und hoffentlich ist unser HSV in der Gesamtanalyse nicht dabei. Und damit gehen wir in die Pokalwoche. Wir sind optimistisch, dass unser HSV die nächste Runde erreicht und wir danach in der Liga weiter angreifen können. Dann hoffentlich auch mit einem genesenem Robert Glatzel. Wir hören uns nach dem Pokalspiel wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.